Der kurze Sommer der Anarchie, die tragischen Irrtümer von www. Wolkenkuckucksheim, Essay von Matthias Hawks. 10 Jahre lang hat ein melancholisches Monument den Cyberspace bereichert. In der University of Cambridge in den USA stand auf einem Flur eine Kaffeemaschine, die von einer Webcam rund um die Uhr beobachtet wurde. Sie wurde zum Icon der neuen Netzwerkwelt. Während des Netzhypes schalteten sich bis zu 250.000 Surfer täglich auf das Standbild. Kürzlich wurde die Webcam für immer abgeschaltet. Der Macher, ein Universitätsassistent, hatte keine Lust mehr, immer zu wissen, ob der Weg zur Kaffeekanne lohnt. Ein Zeichen, dass etwas zu Ende geht. Die Ära der digitalen Verheißung ist vorbei. Nun kommen die Mühen der Ebene, aber auch neue Perspektiven. Es gab drei Kernirrtümer des digitalen Rausches, aus dem wir nun mit einem Kater erwachen. Missverständnis 1, das Internet erobert die Haushalte im Sturm. Kein Vortrag, keine Wirtschaftssendung, kein Expertenforum ohne jene Herren mit ihren PowerPoint-Folien, auf denen die Benutzerquote des Netzes nach oben durch die Decke brach. Doch alle diese Folien waren voreinander abgekupfert und basierten kaum auf realen Fakten. Sie waren Propagandainstrumente derer, die den Dotcom-Goldrausch ausrüsteten, die vom Beratungsbedarf profitierten, oder die mit dem Netz sozialrevolutionäre Utopien verbanden. Die Wahrheit ist differenzierter. Das Radio brauchte in den US-Haushalten lediglich 10 Jahre, von 1915 bis 1925, um zu einer Haushaltsabdeckung von über 80% zu kommen. Der Farbfernseher eroberte die Mehrheit der Haushalte in derselben Zeit. Nur dem Handy gebührte der Platz auf dem Siegertreppchen, von 0 auf 50% der Bevölkerung in 5 Jahren. Studien über die Internetnutzung zeigen, dass das Internet eher mit mittlerer Geschwindigkeit in die Haushalte marschiert. Die Reichweite des klassischen, Browser- und PC-gestützten WWW-Netzes wird in den nächsten Jahren bei etwa 45% der Bevölkerung in den ÖGT-Ländern stagnieren. Die Nutzungsdauer pro Server nimmt wieder ab, wobei eine etwa 10%ige Elite von Wissensarbeitern das Netz fast rund um die Uhr benutzt. Vor uns liegt ein Digital-Divide zwischen Wissensarbeitern, die das Netz als Werkzeug benutzen, und normalen Menschen, für die das Netz eher mühsam und verzichtbar ist. Mehrere Millionen Menschen haben in den USA das Netz bereits wieder verlassen, ohne dauerhafte Schäden davon zu tragen. Studien in den USA von Data Monitor und Forrester Research zeigen, dass gerade die Jugendlichen sich recht schnell wieder vom Bildschirm verabschieden. Sie kamen, surften und gingen zum Strand. Das zweite Missverständnis: Dem E-Commerce gehört die Zukunft. Wären die gewaltigen Versprechungen der E-Handelswelt tatsächlich wahr geworden, dann wären unsere Städte rund um die Uhr verstopft mit Lieferwagen, die kleine und kleinste Pakete zu Menschen bringen würden, die sowieso nicht zu Hause sind. Der Zusammenbruch unserer urbanen Infrastruktur und unglaubliche Umweltprobleme wären die Folge. Doch das E-Commerce hat die Rechnung ohne die Logistik und die veränderten Lebensstile gemacht. Die Individualgesellschaft macht den Einzelnen immer mobiler, weshalb die Nachhauselieferung in Wirklichkeit kein Ideal ist. Der Kunde, der ein normales Produkt auf einer Website kauft, spart sich den Weg in den Laden. Aber er bezahlt mit Zeitverzögerung. Im Idealfall müsste er zu Hause bleiben, ergo eine Hausfrau mit niedrigem Einkommen sein. Genau diese Zielgruppe ist aber weder attraktiv noch erreichbar durch das Internet. Zudem stehen dem E-Commerce neue Erlebniswelten mit immer raffinierteren Kauferlebnissen gegenüber. Menschen haben weniger Zeit zum Einkauf und wollen sie qualitativer nutzen. Damit E-Commerce zu mehr als einem marginalen Handelsfaktor wird, müssten sich die Produkte, die im Netz angeboten werden, deutlich von Offline-Produkten unterscheiden. Durch einen höheren Anteil von Individualität das maßgeschneiderte Auto, durch einen massiv erhöhten Serviceaspekt das Sockenabonnement, durch einen steigenden Anteil immaterieller Güter oder durch massiven Preisvorteil. Zweitens muss sich eine sinnvolle Klicks und Mord der Infrastruktur entwickeln, die unsere urbanen Architekturen umkrempelt. So gibt es in Tokio die Konbini-Läden, kleine Nachbarschaftsläden an jeder Straßenecke, bei denen man seine E-Waren auf dem Weg von der U-Bahn nach Hause abholt, aber auch Kaffee, Zeitungen, Briefmarken und Convenience-Produkte kaufen kann, EM-Läden. Missverständnis 3. Alle wollen Information. Content war das große Stichwort der Dotcom-Euphorie. Und von nun an stieg die Content-Flut und überschwemmte alles. Die Portale wucherten zu gigantischen Rinderwüsten mit die Tausenden von Gigs und Zusatzangeboten. Jede Zeitung hielt sich ein gigantisches Infosystem mit Marginalien. Und aus Journalisten wurden Content-Management-Provider, die unentwegt Textschnipsel für Millionen Newsboxes immer wieder aufs Neue umtüteten. Von der Temperatur in Kuala Lumpur bis zu Tricks beim Sockenwaschen, von den aktuellen Popcharts bis zur Meldung, dass Harald Juncker wieder abgestürzt war. Wollen wir das alles wirklich wissen? Nein, denn Information ist nur dann interessant, wenn sie für mich persönlich einen Unterschied macht. In Wahrheit erzeugte das Netz in seiner unendlichen Einfalt des Kopierens einen Infosumpf und damit ein gigantisches Downtrading jeder Substanz. Information ist nicht Wissen, im Gegenteil. Zu jeder Informationstechnologie gehört eine neue Intelligenztechnik, in der Information zu komplexeren Wissens- und Erfahrungsebenen verdichtet wird. E-Mails können segensreich für die Koordination von Projekten sein, aber sie sind zu 80% getarnte Kommunikations- und Reaktionsvermeidungen. Die gewaltigen Intranets in vielen Unternehmen führten nicht zu besseren Wissensflüssen, sondern förderten autistisches Verhalten. Man redet, streitet und erfindet nicht mehr, sondern häufelt Infos stumm auf den Servern. Das Internet wird kein Massenmedium, weil es in seiner Seele keines ist. Hier liegt ein Kern des Dotcom-Missverständnisses. Anders als Radio oder TV erfordert das Netz von den Menschen informelle und geistige Aktivität. Sie müssen wollen können. Wenn das WWW-Internet tatsächlich die gesamte Gesellschaft erreichen sollte, dann erforderte dies einen neuen Menschen in der gesamten Gesellschaft, einen informationsemanzipierten, aktiv lernenden, sozial intelligenten Homo Netzwerkiensis. Zudem ist die virtuelle Welt, in der wir angeblich den Rest unseres Lebens surfend und frohlockend verbringen, nur mäßig attraktiv. Sie riecht nicht gut und fühlt sich nicht attraktiv an. Sie macht Kopfschmerzen und schwindelig. Als amerikanische Dotcom-Firmen vor einigen Monaten Callback-Buttons auf ihre Site setzten, deren Betätigung den sofortigen Rückruf eines lebendigen Mitarbeiters der Firma nach sich zog, stiegen die Kaufbestellungen plötzlich rapide an. Obwohl die Kunden den Button gar nicht so häufig betätigten, schienen sie die Möglichkeit menschlicher Gegenwart in massive Kauflaune zu versetzen. High-Touch schlägt High-Tech. Zugleich ist das Netz ein neues, ein traversales Medium mit einer gewaltigen Potenz. Es verändert alles, Wertschöpfungsketten, Kommunikationsprozesse, Hierarchien. Menschen können mit seiner Hilfe, wie es die Autoren des berühmten Glutarin-Manifesto formulierten, Voice, eine authentische und direkte Stimme, gewinnen. Das Netz wird somit zum Empowerment-Medium. Es kann dabei helfen, Konsumenten zu emanzipieren, Selbsthilfegruppen und Protestformen weiterzuentwickeln. Hier liegt sein genuin sozialer Kern, seine anarchische Dimension. Es ist aber ein empfindliches Medium, das sich bei falschem Gebrauch sofort gegen den Benutzer wendet. Jeder Versuch, es im linearen Sinne zu gebrauchen, als Geldesel nach Art der Old Economy, als Rationalisierungsinstrument oder Ersatz für einen guten Außendienst, ist zum Scheitern verurteilt. Sein Wesen ist nicht Mehrwert, sondern Kommunikation. Man kann vielleicht, wenn man sein Wesen versteht, mit seiner Hilfe Geld verdienen, aber nicht wirklich mit und in ihm. Der Dotcom-Crash und die Post-Internet-Rezession sind die Quittung für diese Missverständnisse. Eine innovative Netzwerktechnologie traf auf altes, funktionales, lineares Denken. Den Rest machten Gier, Ungeduld und Naivität. In Wahrheit ist das heutige Internet eine Faustkeiltechnologie, dessen humane technologische Evolution noch bevorsteht. Ein Prototyp mit Macken. Man sieht und fühlt ihm an, dass es von Kernphysikern erfunden und von kommerziellen Interessen bis zur Unkenntlichkeit deformiert wurde. Glauben wir also nicht denen, die die derzeitige Krise als kleinen Betriebsunfall auf dem Weg zum Ethernet, dem allgegenwärtigen Netz, sehen. Wenn eines Tages unsere Toaster, Brieftaschen und Rollläden alle intelligent und selbstredend mit schneller Baudrähte miteinander vernetzt sind, wird dies nicht nur die Frage aufwerfen, wie wir uns vor dem Zugriff des Toasters auf unsere Brieftasche schützen sollen. Ich habe soeben 5.000 € für Quellwasser-Bio-Schrotbrot aus dem schottischen Hochland überwiesen. Doch wenn Sie noch nicht einmal die Bedienungsanweisung für unser Handy verstehen, wie sollen wir dann mit einem digitalen Toaster auskommen? Nicht komplizierte, sondern einfache und in ihrer Bedienbarkeit smarte Technologien werden gewinnen. Archaische Bedürfnissen nach Tratsch und Klatsch, das von den Affen bekannte Grooming, fördern den Siegeszug der Kommunikationstechnologien. Das Handy feierte seinen Triumph nicht aufgrund seiner Zusatzfunktionen oder hervorragenden Klingeltöne, sondern weil es zum existenziellen Werkzeug für den mobilen Lebensstil wurde, vor allem für Frauen, die nun Männer, Kinder, Beruf und einen komplexen Haushalt nebeneinander herbalancieren mussten. Wer diesen Schwarzknochen per UMTS zum Datenendgerät hochrüsten will, wird die hartnäckige Sehnsucht der Menschen nach verbalem Kraulen Norbert Bolz erfahren. Im Jahre 1906 überschwemmte die große Autobegeisterung die Vereinigten Staaten von Amerika. Fast über Nacht sprossen über 300 Autofirmen aus dem Boden, in denen auf die eine oder andere Weise Fahrwerke, Benzinmotoren und Räder zusammengesetzt wurden. An der Wall Street entstand ein Run auf alle Werte, die mit Benzin- und Verbrennungsmotoren zu tun hatten. Die Börsenkurse explodierten wie schon 20 Jahre zuvor, als die Eisenbahn ihren Siegeszug über den Kontinent antrat. Im Jahre 1908 waren von den 300 Firmen noch zwei übrig, General Motors und Ford. Die Kurse waren kollabiert, und es dauerte noch gute 5 Jahre, bis das T-Modell von Ford in nennenswerter Stückzahl von den Fließbändern rollte. Es dauerte aber noch ein Dreivierteljahrhundert, um jenes diffizile System verfeinter Technologie, Sicherheits- und Verkehrslogistik zu errichten, das wir heute unter dem Namen Individualverkehr kennen. Das Gleichnis vom Dotcom-Zusammenbruch sollte uns an die evolutionären Gesetzmäßigkeiten der technischen Zivilisation erinnern. Die mehr von der immer schnelleren Beschleunigung ist falsch. Technologiewechsel benötigen Jahrzehnte. Sie verlangen Veränderungen in der Infrastruktur, dem Denken, den Mentalitäten. Menschen sind konservativ, weil sie Erfahrungen gemacht haben, auch gute und verlässliche. Zweitens, der Erste muss nicht immer der Gewinner sein. Es liegt auf der Hand, dass viele kreative Ideen, die heute im Absturz der Kapitalmärkte verbrannt sind, eine mächtige Reinkarnation erleben werden. Geschwindigkeit kann gute Ideen töten, weil ein Unternehmen nicht organisch wachsen und stabile Beziehungen zu seinen Kunden aufbauen kann. Es lohnt sich, die Businessmodelle der Dotcoms in 2, 3 Jahren umzuschreiben und damit tatsächlich reich und berühmt zu werden. Drittens, es gibt kein rein elektronisches Business. Selbst wenn wir in der kommenden Internet 2er komplette Spielfilme in Sekundenschnelle aus dem Netz laden. Irgendwie benötigt jeder Kaufakt, und sei er noch so digital, eine atomare Infrastruktur. Der Datenträger Papier ist alt und gut erprobt. Weil wir das wissen, werden wir eines Tages entspannt in die wunderschönen glitzernden Kaufhäuser von Amazon Real gehen, dass wir auch von dort aus die schweren Bücher online nach Hause liefern können, versteht sich von selbst, ist aber dann nicht sonderlich sensationell. Viertens. Die Welt ändert sich nur in Synthesen. Technologie ist immer nur ein Trigger, ein Lockvogel, damit die nächste Stufe auf dem Weg zu zivilisatorischer Komplexität erklommen werden kann. Zu Hightech muss sich immer High Touch, die Verfeinerung unserer sozialen Kooperationsfähigkeit kommen. Die Unternehmen der Zukunft werden lernen, vor allem ihre Kernressource, die Menschen, anders zu behandeln und Technologie nicht als Rationalisierungs-, sondern als Empowerungsmittel zu verstehen. Die nächsten Wellen der Investition und Innovation gehören der Gesundheit, der Freizeit und der Lebensqualität. Erst wenn diese große Integration zwischen Hightech und Hightouch vollzogen ist, wird jene Produktivitätssteigerung, die uns in der Dämmerung der Wissenslehre verheißen wurde, wie ein glosendes Feuer durch alle Bereiche der Wirtschaft gehen. Das ist die Zukunft. Smarte, lernende Systeme. Geräte, die im Bedarfsfall verschwinden und uns Langeweile ersparen, damit wir besser genießen können. Echte Dienstleistungen, die die fantastischen Möglichkeiten des Web nutzen, ohne uns mit dem Terror des Digitalen zu konfrontieren. Das erst wird die New Economy sein. Vielleicht werden dann auch wieder Kaffeemaschinen mit Webcams beobachtet. Aber wahrscheinlich werden wir uns gerne wieder einmal analog an der Kaffeemaschine selbst blicken lassen und mit den Kollegen reden. One to one, face to face. Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawkes, Jahrgang 1955, ist ehemaliger Redakteur der Frankfurter Spont die Zeitschrift Pflasterstrand und leitet heute das Consulting- und Prognoseunternehmen das Zukunftsinstitut bei Frankfurt am Main. Das Institut hat soeben die Studie Die Zukunft des Internet herausgegeben.